Wir beginnen heute Abend mit einer Schriftlesung aus dem Epheserbrief, Kapitel 1. Da möchte ich die Verse 3 bis 6 vorab lesen. Epheser 1, die Verse 3 bis 6. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesu Christi, der uns durch Christus mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Bereichen segnete. Entsprechend dem, dass er uns vor Gründung der Welt in ihm sich erwählte, dass wir seien heilig und tadellos vor ihm in Liebe. Er bestimmte uns nämlich im Voraus, für sich zur Sohnesstellung durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadete in dem Geliebten. In diesen Tagen haben wir uns befasst mit den Versen 1 bis 3. Am Samstagabend begann ich mit einer Einführung in diesen Brief. Am Sonntagmorgen befassten wir uns mit den Versen 1 und 2. Das ist der Eingang des Briefes, der Grüßende und die Gegrüßten. Und gestern Abend befassten wir uns mit der Zusage des Segens, mit der Aussage, dass Gott uns gesegnet hätte in Christus mit jeglichem Segen in Christus Jesus in himmlischen Bereichen. Dafür lobt der Apostel Paulus unseren Gott. In Christus hat Gott uns gesegnet mit geistlichen Segnungen. Diese Tatsache wird zu schnell vergessen. Vor vielen Jahren war es aber Gewohnheit, wenigstens in meiner Erfahrung, dass man immer wieder darauf hinwies, wenn Menschen sich bekehren und Christen werden, dann sind sie versehen mit Segnungen Gottes, die geistlicher Art sind. Man hatte nicht die Hoffnung, oder die Gewissheit, oder meinte nicht die Zusage aus Gottes Wort zu haben, dass es einem in irdischer Hinsicht unbedingt gut gehen würde. Unsere Vorfahren, und das schließt nicht nur eure, sondern unsere ein, die von meiner Frau und mir, sie kamen durch sehr schwere Jahre. Sie waren viel unterwegs gewesen. Manchmal, wenn ich mich vorzustellen habe, dann beginne ich mit meinen Vorfahren. Meine Urgroßeltern, mein Urgroßvater, vielleicht war es der Ururgroßvater, könnte aus Holland gekommen sein. Der Urgroßvater war wahrscheinlich in der Weichselmündung geboren, zwischen Danzig und Elbing, wo die meisten Mennonitischen unserer Bekanntschaft woherkamen. Mein Urgroßvater wohnte in 1, 2, 3, 4 Ländern, könnte es sein, kam aus der Danziger Gegend, wohnte in Südrussland oder in der Ukraine, dann in der Krim. Von dort wanderte er aus in die USA mit seiner Familie. Seine Frau war gestorben. Mein Großvater war ein Jüngling. Von dort, als die Kinder groß waren, wanderten diese aus nach Kanada, in den Westen Kanadas, nach Saskatchewan, und nahmen den alten Vater mit, wo er dann gestorben ist. Meine Vorfahren sprachen Holländisch und Deutsch, später Deutsch. Sie haben Englisch gesprochen. Meine Eltern sind in den Vereinigten Staaten geboren. Ich bin in Kanada geboren. Meine Frau ist in den Vereinigten Staaten geboren. Unser ältester Sohn in Kanada, der nächste Sohn in Holland, die Töchter in Deutschland. Und so ging ich dann von Punkt zu Punkt und habe, ja, ich habe noch darauf hingewiesen, in meinem Pass stände oder hätte gestanden, britischer Untertan. Und dann habe ich die Versammlung manchmal gefragt, was bin ich nun mit allen diesen Nationalitäten und Sprachen? Es kommt nicht darauf an, was wir sind oder wo wir herkommen, sondern wo wir hingehen. Unsere Vorfahren sind ein wanderndes Volk gewesen und sie haben sehr viel durchgemacht. Armut in Deutschland damals, ja, das war zum Teil vielleicht Polen, je nachdem, auf welcher Seite man von der Grenze wohnte. Die Mennoniten in Danzig wohnten in Deutschland, die in Neuschottland, das war auf der anderen Seite, hat nichts mit Schottland bei England zu tun, die waren dann wohl schon Polen. Aber es war große Armut da und deshalb begrüßten sie die Möglichkeit, in Südrussland Land zu bekommen und zu etwas zu kommen. Dann, als es schwer wurde mit dem neuen Zaren, dann verhießen die Vereinigten Staaten ein besseres Leben und in der Hoffnung, dort etwas Besseres zu finden, zogen sie dorthin. Gott sei Dank haben sie die Revolution damals verpasst, mussten sie nicht erleiden. Andere unserer Verwandten haben sie erlebt. In den USA war es nicht gerade das Paradies und so sind sie nach Kanada gekommen. In Kanada hatten sie schwere Zeiten in der Pionierzeit. In diesen ganzen Jahren war ihr Los nicht ein besonders leichtes. Mein Großvater und seine neue Frau waren unglückliche junge Leute. Und dann hörten sie das Evangelium von einem Evangelisten gepredigt und fanden Frieden in Jesus. Mein Großvater war bis zu seinem Ende ungeheuer dankbar, dass er das Vorrecht gehabt hatte, die persönliche Beziehung zu Jesus kennenzulernen. Er war dankbar für die Menschen, die ihm die Botschaft gebracht hatte. Und er war ein dankbarer Mann bis zum Ende für das, was Jesus für ihn getan hatte. Also, unsere Väter rechneten mit Not. Sie waren vertraut mit Krankheit, mit Verkennung von Seiten der Welt, mit Schwierigkeiten dieser Welt. Sie hatten die Hoffnung aufgegeben, denke ich, hier in dieser Welt immer das Gute zu erwarten. In den neueren Zeiten ist das vielerorts anders geworden. Die guten Zeiten haben uns verdorben. Und wir rechnen damit, dass es morgen ebenso aussehen wird wie heute. Wir können die Temperaturen in unseren Häusern entsprechend unseren Körperwünschen einstellen. Wir können uns anziehen. Wir haben genug Strickjacken und andere Jacken und Kleider. Wir können uns ausziehen, einiges, wenn es wärmer wird. Wir haben die Möglichkeit, Brot auf den Tisch zu bringen, auch wenn es vielleicht heute ein wenig schwieriger ist als vorhin. Aber lange nicht so schwierig wie bei den Vorfahren. Mein Großvater hat einmal einen schlimmen Arm bekommen, er war steif geworden, ich weiß nicht wodurch. Da war kein Arzt in der Nähe, keine Krankenschwester. Einige Hausmittel vielleicht, die nicht immer langten. Da geht mein Großvater zur Windmühle, klettert in die Höhe, hält sich an den Arm des Propellers, schwebt in der Luft, nimmt seinen steifen Arm und hält fest an diesem Balken und lässt sein Gewicht runter. Und mit Gewalt bringt er seinen Arm wieder gerade. Das war dieser Typ. Sie rechneten nicht damit, dass es immer schön sein musste. Und die Kinder wurden so erzogen. Die wurden nicht verwöhnt. Wenn nicht auf dem Tisch war, was sie wünschten, sorry, das ist es. Und wenn sie sich verfehlten irgendwo, dann gab es Konsequenzen. Und das war auch in der Schule so. Und die ganze Gegend hatte dieselben Auffassungen über Gut und Böse, sodass die ganze Gegend miterzogen hat. Das war sehr viel wert. Aber heute haben wir falsche Lehrer. Und in dieser guten Zeit leistet man sich es, ein anderes Evangelium zu verkünden, das nicht in der Bibel steht. Ich habe versucht zu betonen, dass das Volk Israel, das wurde mit irdischen Segen versehen. Irdischer Segen wurde ihm verheißen, aber nicht uns. Wir haben kein Land Kanaan, dem wir entgegenreisen. Wir wohnen nicht in einem Land von Milch und Honig und schweren Weintrauben, die man mit zwei Mann tragen muss, wie die Spione Israels. Wir haben keine irdischen Verheißungen. Wir haben nicht die Verheißung, dass wir immer gesund sein werden, dass wir immer genug Kleidung haben werden. Keinem Israeliten sind die Schuhe schlecht geworden, kaputt gegangen. Die ganzen Jahre der Wanderung. Sie hielten, weil Gott sie hielt. Die Schuhe wurden bewahrt. Der Körper wurde bewahrt. Haben sie sich an ihrem Führenden, an ihrem Engel, der vor ihnen herging, der eigentlich Jesus Christus war, sagte Paulus, versündigt, dann konnte Gott sie strafen und sie sind gestorben und versandet, verschüttet im Sand. Aber die, die auf den Herrn hofften, die haben in der Tat körperlichen, irdischen Segen erlebt. Aber nicht wir. Uns ist Leid und Tränen verheißen. Uns ist Verkennung verheißen. Uns ist Verfolgung verheißen. Paulus sagt uns, kein Christ, wenn er ein echter Christ ist, bei dem fehlt es an Verfolgung. Jedem Christen. Und wenn du noch keine Verfolgung erlebt hast, dann frage dich, ob du Christ bist und ob du deinen Mund aufmachst für Jesus. Wir müssen das heute betonen. Wir haben nicht die Verheißung, dass wenn wir dem Herrn treu sind und auf ihn vertrauen, dass es uns gesundheitlich gut geht oder dass wir dann reich werden werden, ein gutes, schönes Auto fahren. Nein, die Verheißung haben wir nicht. Nun, andererseits sind wir dankbar für alle irdischen Segnungen, die der Herr uns schenkt. Wir sind dankbar für jedes Stück Kleid. Wir sind dankbar für jede Wohnung, die wir genießen dürfen, jedes Fahrzeug. Dafür sind wir dankbar, wenn wir genug auf dem Tisch haben. Aber es ist uns nicht versprochen. Und wir wollen noch lernen, dankbar zu sein, wenn wir auf dem Krankenlager liegen. Ich bin so dankbar, dass der Herr mich auch durch Tiefen geführt hat. Denn dort ist Gottes Wort mir wirklich süß geworden. Ich denke noch zurück an die Wochen, die ich im Krankenhaus war, vor etwa 2 Jahren, jetzt vielleicht 2007. Ich habe mir einige Verse gemerkt und habe die mitgenommen zum Krankenhaus und das war meine Rettung. Und diese Verse habe ich mir vorgehalten, Wenn ich sie nicht auswendig hatte oder kannte, hatte ich die Karten dabei und konnte sie wiederholen. Und das war mein Halt. Psalmenverse, Verheißungen Gottes. Er ist da und das genügt. Wenn uns unwohl ist und wir meinen, wir sind am Rande der Ewigkeit, um die Ecke ist der Himmel, er ist da, das genügt. Ich bin einige Male so nah am Tor der Ewigkeit vorbeigegangen. Manchmal geschieht das, ohne dass wir es merken. Und der Herr erinnert uns daran. Und dann werden wir noch einmal dankbar. Wir sollten nie aufhören zu danken, dass der Herr uns noch erhält. Das tut er. Aber ein seliges, irdisch, körperlich seliges Leben ist uns nicht versprochen. Paulus macht diesen Christen in Ephesus und Umgebung bis nach Kolosse und Laodikea hin. Er macht ihnen alle noch einmal bewusst, Geschwister, die Segnungen Gottes, mit denen wir versehen sind, sind in einer anderen Welt. Wenn du in dieser Welt wohnst, bist du ein Teilhaber dieser Segnungen. Aber hier in dieser Welt bist du ein Pilger. Du ziehst ihn durch. Im alten Indien soll im Norden des Landes eine Brücke gestanden haben mit einem weisen Wort. Auch die Heiden haben manchmal weise Worte. Auch ein Paulus weiß diese herauszuholen und zu zitieren. Dort hat jemand auf eine Brücke angebracht, ein Wort etwa dieser Art. Dieses Leben ist eine Brücke. Gehe hinüber, baue nicht dein Haus darauf. So ist es. Wir sind Vorübergehende und wir sind versehen mit himmlischen Segnungen. Aber diese Segnungen für unsere Seele, für unseren Geist, den inwendigen Menschen, diese tragen uns auf, durch, hindurch, solange wir in diesem Gehäuse namens Körper zu wohnen haben. Und das Maß des Wohlergehens dieses Körpers ist in sich selbst eine geistliche Segnung. Das erfahren wir in 2. Korinther 1. Paulus und wenigstens ein seiner Mitarbeiter sind unterwegs. Wir wissen nicht, wie viele mit ihm waren, aber er spricht in der Mehrzahl und so werden es wenigstens zwei gewesen sein, er und noch einer. Sie erleben etwas, das er nicht beschreibt, weder in 2. Korinther 1 noch sonst irgendwo. Und wir wissen nicht, was ihm dort passiert ist. Aber er sagt uns das Wesentliche. Vor uns stand der ganz gewisse Tod. Ob das durch Menschen war, durch die Natur oder durch Krankheit, wir wissen es nicht. Aber von menschlichem Besehen, menschlich gesehen, schlossen sie, jetzt werden wir sterben. Der Tod war absolut sicher. Das müssen wir betonen. Aber, Gott sei Dank, sagt er, und er verdankt das auch der Fürbitte der Korinther, er weiß, sie hätten für ihn gebetet gehabt. Er dankt Gott, dass er ihn damals und seinen Kollegen gerettet hat. Und er sagt, diese Rettung war eine Rettung, wie wenn jemand vom Tode erweckt wird. Für Paulus ist eine Rettung von einem ganz sicheren Tode genauso ein großes Werk, wie wenn er einen Toten auferweckt. Was ist schon der Unterschied? Er lernt Gott zu danken und er nennt diese Bewahrung eine Gnadengabe. Nicht alle Übersetzungen bringen das zum Ausdruck, das ist schade. Denn das griechische Wort charisma lohnt sich eines Studiums. Es sind ganz besondere Texte, in denen dieses Wort steht. Und diese Texte bilden ein Bild, eine Einheit. Und dieses Bild zu studieren, ist ein Thema für sich, ein sehr wertvolles Thema, die Charismen oder die Gnadengabe. Manchmal wird das Wort mit Geistesgabe übersetzt. Ich darf uns mitteilen, dass Geistesgabe eine menschliche Erfindung ist und kein biblisches Wort. Es steht nirgends in der Bibel. Das hat sich jemand ausgedacht. Die Charismen sind nicht als solche Geistesgaben. Einmal, wie ich gesagt habe, weil das Wort nicht in der Bibel steht, aber wenn man es gebrauchen wollte, und man darf Worte gebrauchen oder Wörter, die nicht in der Bibel stehen, das heißt, ja, um christliche Wahrheiten zum Ausdruck zu bringen, zum Beispiel Missionar. In der Bibel steht Apostel, es ist dasselbe Wort, aber es ist eine andere Vokabel. Geistesgaben sind als Thema von der einen Seite größer als das Thema Charismen, auf der anderen Seite kleiner. Es gibt Charismen oder Gnadengaben, die sind nicht Geistesgaben. Und es sind Geistesgaben, die sind nicht Charismen. Es sind einige Charismen oder Gnadengaben, die sind Gaben des Geistes. Manchmal nennt man sie geistliche Gaben, besonders im Englischen, spiritual gifts. Ebenfalls problematisch. Das Wort muss anders übersetzt werden und es kann auch. Und ich weiß nicht, warum man es nicht macht. Das Wort liegt ganz nahe. Das Wort bedeutet Gnadung. Und im Deutschen ist das eine schwierige Endung. Wir gebrauchen diese Endung normalerweise nicht. Wir können zwar verstehen, aber Gnadengabe ist etwas verständlicher und durchaus eine zulässige Übersetzung des Wortes Charisma. Die Gnadengaben, die Charismen. Geistliche Gaben sind ebenfalls nicht alle Gnadengaben. Es gibt Gnadengaben, die sind rein irdischer Art, obwohl sie von Gott gebraucht werden. Und dazu gehört die Ehe und die Ehelosigkeit, die nur für diese Welt ist, nicht für den Himmel, nicht für die geistliche Welt. Dort gibt es keine Ehe. Die Ehe ist für diese Zeit, wo wir in diesem Körper einen sexuellen, geschlechtlichen Körper haben. Für diese hat Gott uns so geschaffen. Mann und Frau, männlich, weiblich, für die Ehe. Und die Ehe ist, wenn man Christ wird, dann wird sie dem neuen Christen zu einer Gnadengabe. Das heißt, zu einem Rahmen, zu einer Möglichkeit, zu einer Gabe für Gott zu leben. Das sollten wir wissen. Wenn es eine Hochzeit gibt von zwei Christen, dann tut Gott ein Neues. Und er schenkt diesen beiden Menschen jetzt eine neue Möglichkeit, für ihn zu leben. Die leben nicht für sich selbst, auch nicht füreinander. Sie heiraten nicht für sich selbst. Normalerweise ist das der Gedanke. Jetzt werden wir froh. Man schaut einander in die Augen, ist höchst glücklich. Das ist nicht der höchste Sinn. Wir heiraten für Jesus und unsere Ehe wird für Jesus gelebt. Und sie ist ein Geschenk, ein Rahmen, eine Möglichkeit, ein kleines Haus, in dem jetzt Jesus und seine Sache gefördert wird. Andererseits auch die Ehelosigkeit, genauso eine Möglichkeit. Paulus weiß da um Möglichkeiten, die es in der Ehe nicht gibt. Das ist ein ganz besonderes Geschenk, wenn du ledig bist, dass du dann für Jesus leben kannst. Nicht für dich selbst. Partnerfrei, kannst machen, was du willst, schalten und walten. Nee, Du darfst nicht tun, was du willst. Du darfst keinen Arbeitsplatz ergreifen, den Gott nicht bestimmte. Keinen Beruf, kein Ferienort, nichts. Der Herr bestimmt. Du bist sein Sklave, sein leibeigener Knecht. Aber somit eine Möglichkeit dir gegeben, für ihn zu leben. Paulus sagt, die Frau, die alleine steht, die kann sich auf den Herrn konzentrieren. Die Verheiratete, die muss immer den Mann noch im Kopf haben und sie lebt für ihn. Und sie kann nicht jede Zeit an den Herrn denken. Sie darf es für den Herrn tun, aber die ledige Frau hat mehr Möglichkeiten in dieser Hinsicht, sagt Paulus. Jeder an seinem Platz. Jeder hat eine Gnadengabe, eine ganz spezielle, für ihn zu leben. Und dann kommt der Tag, möglicherweise, da wird der Partner eines verheirateten Christen ihm genommen. Und er schaut seinem Partner nicht mehr in die Augen, sondern im Sarg. Und dieser Sarg wird versenkt. Und von seinen Augen wird dieser Partner ganz genommen. Und jetzt steht er da mit leeren Augen, gefüllt mit Tränen. Was jetzt? Gott hat ihm eine neue Gabe gegeben. Die Ehelosigkeit, eine Möglichkeit, jetzt erneut für den Herrn da zu sein. Da führt der Herr ihm wieder einen Partner zu. Und da gibt der Herr eine neue Gabe, so wie er führt. Den einen führt er so, den anderen führt er so. Das sind aber irdische Gaben, nicht geistliche. Sie werden geistlich im Zweck, in der Tätigkeit, in der Frucht, aber an und für sich sind sie für diese Erde, für unseren Körper, für unsere, während wir noch in diesem Leib wohnen. Und Gesundheit gehört dazu. Gesundheit ist eine Sache für den Leib. Natürlich gewinnt der Geist dadurch, das ist klar. Aber er betrifft, sie betrifft den Leib. Aber eine Verheißung haben wir hier nicht, dass wir gesund bleiben werden. Aber das Maß an Gesundheit ist ein Geschenk, um für den Herrn zu leben. Hat dir der Herr eine starke Gesundheit gegeben, dann nicht, damit du deine Muskeln zeigen kannst oder dich nun brüsten kannst oder tun darfst, was du willst, sondern für den Herrn deine Energie gebrauchen. Und wenn die Energie schwindet, dann hat dir hat der Herr dir diese Gabe verringert, aber mit der geringeren Gabe von Energie darfst du immer noch dem Herrn dienen. Aber dieses geringe Maß an Energie ist tatsächlich für ihn da, nicht für dich selbst. Schon gar nicht zum Stöhnen und Klagen. Also, wir wollen unsere Schrift genau lesen. Gott hat uns begnadet mit Gaben vielerlei Art. Es lohnt sich, die mal anzuschauen. Aber Segnungen haben wir sämtliche, die wir benötigen. Himmlische Segnungen für Menschen in einer irdischen Welt, in einem irdischen oder physikalischen Universum. Das haben wir also in Vers 3. Vers 3 ist gleichsam ein langer Titel. Heute, wenn Bücher geschrieben werden, ist es ratsam, einen kurzen Titel zu wählen. Und dann kann man vielleicht noch einen Untertitel da unterschreiben, aber der Haupttitel, mit dem verkauft man das Buch. Früher, vor vielen Jahren, hunderten von Jahren, hat man auch Bücher geschrieben, aber mit sehr langen Titeln. Vielleicht ein großer, langer Satz. Dann wussten die Leute, was im Buch stand. Es hatte auch seinen Wert. Nun, hier in Kapitel 1 haben wir einen Text, die Verse 3 bis 14, die haben den ganzen Vers 3 als Titel. Den habe ich uns gelesen, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn und so weiter, der uns segnete. Das letzte Wort im Vers. Da ist die Tatsache, gelobt sei Gott für diese Segnungen. Und jetzt ab Vers 4 bis Vers 14, in diesen 11 Versen, beschreibt uns der Apostel die Geschichte dieses Segnens. Eine sehr interessante Geschichte. Er zeigt uns Schritt für Schritt, was Gott gemacht, getan hat, damit wir so gesegnet sein konnten mit allerlei himmlischen Segnungen. Davon wollen wir jetzt weitersprechen. Also, wir beginnen heute Abend mit Vers 4, die Besprechung dieser Geschichte. Wenn Gott die Gemeinde gesegnet hat, hat das eine nicht oder recht lange Geschichte. Dass wir in Christus gesegnet wurden, entspricht einem langen Handeln Gottes zu unseren Gunsten. Eine Geschichte, die eingeleitet wird mit den Worten entsprechend dem oder nach dem. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, dieses griechische Wort zu übersetzen. Oder in Harmonie. Oder wenn wir einen Punkt setzen wollen nach Vers 3, können wir Vers 4 so anfangen. Das entspricht Folgendem. Dass wir gesegnet worden sind, das hat mit diesem zu tun. Die zwei gehören zusammen. Was jetzt kommt, ist die Erklärung für das, was eben gesagt wurde. Die Geschichte dieses Handelns begann nach den Ausführungen in diesem Abschnitt in der Ewigkeit. Gesegnet sind wir geworden in der Zeit. Das Handeln begann in der Ewigkeit, setzt sich bis heute fort und nimmt uns, bevor der Text fertig ist, mit zu einer ewigen, seligen Zukunft. Paulus beginnt hier mit unserer Erwählung. Also die Geschichte der Segnungen beginnt im Himmel, setzt sich fort auf der Erde und führt uns wieder in den Himmel. So Vers 14, 13 und 14. Zum Lobe seiner Herrlichkeit. Das kommt immer wieder. Der Anfang ist beim Wort erwählen. Nicht auserwählen. Das ist nicht nötig, das Wort hinzuzufügen. Die griechische Vorsilbe wird genügend übersetzt mit der deutschen Vorsilbe er. Er wählte. Wählen. Das Wort hat zu tun mit Wort. Eklegomai, legomai, sprechen. Eklegomai, heraussprechen. Erwählen. Gott hat gesprochen, gewählt. Wir sind gewählt worden. Aber auch das befriedigt uns nicht ganz. Was heißt das nun, erwählt? Und da haben sich die Köpfe kleinerer und großer Theologen fast zerbrochen im Gespräch oder auch nicht im Gespräch über dieses Wort. Schade, denn es ist ein sehr schönes Wort. Und es hat viel mehr zu tun als mit dem Kopf. Das hat viel mehr zu tun oder mit viel mehr zu tun als mit einem Kreuz bei einer politischen Wahl. Nun, ich setze mein Kreuz einmal hier, ja. Und damit gibt es ab, den Zettel gibt ab, geht nach Hause. Hoffentlich geht's gut. Ja. Nicht so. Ich will uns einiges erzählen über dieses Wort. Zuerst etwas zum Begriff dieses Wortes, das Wort selbst. Die übliche Bedeutung des Wortes erwählen ist uns bekannt. Ich habe es schon angedeutet. Man wählt einen Kandidaten für ein politisches Amt. Man denkt an ein Auswählen aus einer größeren Schar. In der politischen Wahl hat man mehrere Kandidaten. Aus dieser Schar wählt man einen oder zwei, je nachdem die Wahl verläuft. Und nun sagt man, auch in der Theologie, auch in der Lehre, in der Glaubenslehre, Gott hätte aus einer größeren Schar von Menschen einige auserwählt. Diese Seite ist uns bekannt, diese Ansicht. Ein solches Auswählen findet statt, wenn Gott sich zum Beispiel Sendboten erwählt aus der großen Schar seiner Kinder. Wir können denken an Lukas 6, denke ich, ist es. Da ist das Volk versammelt und Jesus ist da vor dem Volk und schaut in Richtung des Volkes und dann sagt er: Simon, komm. Und Simon kommt aus der Schar heraus und stellt sich zu Jesus. Ich nehme an, das ist eine Art Bestätigung von dem, was bereits geschehen war, aber es scheint fast, als ob die Jünger, als sie zuerst gerufen wurden, zwischendurch mal ab und zu wieder nach Hause gegangen sind, bis die Zeit kam, wo sie ständig bei Jesus und mit Jesus lebten. Man kann das vielleicht so herausnehmen aus den verschiedenen Texten. Denn es soll einmal diesen Tag gegeben haben, wo Jesus tatsächlich seine 12 Jünger herauswählt aus der Menge. Es kommen Jakobus und Johannes und die gesellen sich zu Jesus. Philippus, Nathanael und so weiter. Jeder kommt aus der Menge. Diese 12 Jünger wurden tatsächlich herausgewählt. Da trifft diese Seite oder diese Betonung oder diese Bedeutung in diesem Wort erwählen. Es kann dafür gebraucht werden, für ein Auswählen, Herauswählen. Damit ist jedoch dem Begriff noch nicht Genüge getan. Was weniger bekannt ist, ist erstens, dass an einigen Stellen, wo das Wort vorkommt, es sich nicht um ein Wählen aus einer vorhandenen Anzahl handelt. Und dennoch wird das Wort gebraucht. Zweitens, dass an einer Anzahl von Stellen der Gedanke der Beziehung, der Wertschätzung in diesem Begriff liegt. Das liegt dann auf der Hand. Besonders, wenn Gott es ist, der wählt oder erwählt. Das und anderes mehr kann klar werden, wenn man dem Begriff in der Schrift in verschiedenartigem Gebrauch einmal nachgeht. Das will ich tun, ich will mir Zeit nehmen. Zum Beispiel können wir sprechen von der Erwählung ursprünglicher Himmelsbewohner. Wer bewohnt den Himmel? Gott und noch andere Wesen. Und was ist es um diese Wesen? Zuerst bei Gott. Zu Gott gehört der Messias, der Christus. Die zweite Person, sagen wir, in der Gottheit. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Von dieser zweiten Person, dem Messias, der auf die Erde kommt, wird Folgendes gesagt. Lukas 23, Vers 35, die Mitte des Verses. Zusammen mit ihnen spotteten auch die Obersten, Jesus ist am Kreuz, und sagten: Andere rettete er. Er rette sich selbst, wenn dieser der Gesalbte ist, der Erwählte Gottes. Damit beziehen sie sich auf alttestamentliches Wort Gottes. Das ist keine leere Aussage, auch wenn sie Pharisäer und Sünder sind. Bekanntlich wurde der Erlöser der Welt nicht aus einer Reihe von vorhandenen Kandidaten ausgewählt. Es gab im Himmel nie einen solchen Tag wie der Tag, an dem Jesus seine Jünger wählte. Als man sich fragte, wer soll die sündige Menschheit retten, gab es keine Reihe von 50 Kandidaten, die sich meldeten, und Gott hat einen herausgewählt und ihn zum Messias bestimmt. Es gab niemanden. Und Gott selbst ging. Ich denke, es ist ein Propheten Jesaja. Ich suchte einen und fand keinen. Da trat ich in die Mitte, in die Bresche. Es war niemand da. Gott selbst ging in der Person seines Sohnes. Wir sprechen immer wieder von drei Personen. In meinem Buch über den Heiligen Geist mache ich klar, da müssen wir vorsichtig sein, wenn wir von Personen sprechen. Das sind nicht Personen, wie wir Personen sind. Hier, heute Abend, sind so und so viele Personen da. Und die sind durch Luft getrennt voneinander. Jede Person hat sein eigenes Gehäuse, seinen eigenen Körper. Sie sind isolierte Personen, Individuen. Das sind nicht die drei in Gott. Sie sind drei in eins. Wir haben nur einen Gott, nicht drei Götter, obwohl alle drei Gott sind. Das ist ein Geheimnis, das stimmt. Denn in diesem Fall haben wir keinen Vergleich. Deshalb können wir das nicht verständlichen. Aber das heißt nicht, dass es nicht wahr wäre. Nur weil es nicht noch ein Beispiel gibt. Es dürfte vieles geben, wovon wir nur ein Exemplar hätten. Und von der Dreieinigkeit haben wir in der Tat nur ein Exemplar. Aber es ist dennoch eine Dreieinigkeit. Nur ein Gott, so lernt Israel zu sprechen. Und dennoch drei. Und das hat man auch in Israel schon erkannt. Es gibt alte Schriften. Und da hat man erkannt aus der Heiligen Schrift, Gott ist drei. Und wir können heute rückschauend durch das Alte Testament gehen, das habe ich gemacht, und zeigen, da ist die Pluralität Gottes, die auf drei beschränkt ist. Wunderschönes Studium. Der Messias ist Gott selbst, der auf die Erde kommt. Das macht Jesus klar. Gott in Menschengestalt. Nicht eine Auserwählung. Wenn der Messias erwählt wird, dann wird nur er gewählt. Aber er ist ein Erwählter. Ja, was bedeutet jetzt das Wort? Ich weise einfach darauf hin. Wir kommen gleich zu dem, was es eigentlich heißt. Eine andere Stelle. 1. Petrus Kapitel 2. Vers 3 und Kapitel 4, Vers 6. 1. Petrus 2, 3 in Ende des Verses und, nein, Entschuldigung, es sind die Verse 3, 4 und 6. 3 Ende, Vers 4 und 6 Anfang. Da heißt es, der Herr ist freundlich. Vers 4, zu dem hinkommend, oder während ihr hingeht oder hinkommt, einem lebenden Stein, ihr kommt zu einem lebenden Stein im Gebet, von Menschen abgelehnt und verworfen, ja, aber bei Gott erwählt. Dieser Stein, der verworfen wurde, ist unser Herr Jesus. Und auch Petrus sagt, nicht nur die Pharisäer am Kreuz, auch Petrus sagt, unser Messias, unser Christus, war ein Erwählter. In welchem Sinne? Petrus sagt, er gibt uns das Geheimnis, kostbar. Erwählt, kostbar. Weswegen auch in der Schrift enthalten ist, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen Erwählten, kostbaren. Die Frau geht in den Großhandel und schaut sich das Obst an. Box an Box, Kiste an Kiste, das öffnet, man darf hier wählen. Nun, wir wissen, wie das aussieht, manche eine Frau, auch die Männer machen das, schauen sich, heben das Stück Obst, eine Orange, eine Zitronen und so weiter, schauen es sich an, die Wassermelone, duck, 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 ist sie reif und so weiter. Und dann wählt man eine. Und warum? Diese ist mir gewählt. Die halte ich für besser als die. Hier entsteht eine Beziehung. Diese ist mir kostbar. Das ist auf ganz niedrigem Niveau, aber wir verstehen das. Ja? Es gibt dann Situationen, wo die Gegenstände noch viel wertvoller sind. Da wählt sich ein junger Mann ein Mädchen. Er wählt. Er wählt sie natürlich heraus aus einer, aber er schaut gar nicht lange nach den anderen. Diese fällt ihm auf. Und sie persönlich ist für ihn eine Erwählte. Ob es noch andere gibt oder nicht, diese ist gewählt. Sie ist etwas Besonderes. Und so ist es mit unserem Herrn Jesus. Da gab es keine Auswahl. Aber er ist dennoch ein Erwählter in dem Sinne, dass hier eine Liebesbeziehung besteht. Und wenn Gott uns erwählt, dann fragen wir nicht lange, aus welcher Schar von Menschen. Ja, was ist denn mit den anderen, wie Petrus da? Was soll denn der Johannes? Lass das. Du. Jesus hat uns gemeint. Wir sind für ihn die Erwählten. Oder nehmen wir die Engel, auch Himmelsbewohner. 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 21. Ich bezeuge mit Ernst vor dem Gott und Herrn Jesus Christus und den erwählten himmlischen Boten. Ich erinnere daran, dass es im Griechischen kein Wort für Engel gibt. Auch im Hebräischen nicht. Dazu verwendet man ein allgemeines Wort, Bote. Und nun muss man vom Zusammenhang wissen, wenn man die griechische oder hebräische Bibel liest, um einen Boten, was für Art handelt es sich hier denn? Und manchmal wird klar, es handelt sich hier nicht um menschliche Boten, sondern um himmlische. Im Deutschen nennen wir sie Engel. Aber das ist dann schon eine besondere Kennzeichnung. Das Griechische spricht einfach von Boten, vom Zusammenhang her himmlischen Boten. So auch hier in 1. Timotheus 5. Auch diese Wesen wurden nicht aus einer größeren Schar gewählt, sondern von Anfang an als himmlische Boten geschaffen. Es gab nicht Wesen, wir können versuchen, uns das vorzustellen, irgendwelcher Art, und nun hat Gott aus dieser größeren Schar einige herausgewählt und sie zu Engeln gemacht. So nicht. Als Gott schuf, schuf er einige Wesen, die waren von Anfang an seine himmlischen Boten. Die sahen nie anders aus, die waren nie etwas anders gewesen als Engel. Sofort sie ins Dasein kamen, waren sie Engel. Sie waren nie Auserwählte, sie waren immer Erwählte, Kostbare. Dies sind meine Boten. Gott hat sie für sich geschaffen, Gott schätzt seine Boten. Gott weiß sie zu schätzen. Denn sie verehren ihn stets, Tag und Nacht, und tun sofort und ganz seinen Willen, weshalb Jesus, unser Herr, uns zu beten lehren konnte, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht, sofort und ganz. So sollen wir lernen von den Engeln, sofort und vollkommen gehorsam zu sein. Die Engel sind von Gott geschätzte Wesen. Er liebt sie. Sie sind seine Diener. Sie lieben ihn. Sie verehren ihn. Hören nicht auf, ihn zu verehren. Wenn ich das lese, kann ich mir das gar nicht vorstellen. In mir ist eine, ich kann nicht sagen von mir, dass ich Gott stets ohne Aufhören verehre. Wir sprechen von Gebet. Und in diesem Gebet tun wir das. Und dann gehen wir zu etwas anderem über. Aber stellen wir uns einmal Wesen vor, die tun das Tag und Nacht. Sie ehren Gott. Und dann frage ich mich, das ist unser Gott? Der lässt sich die ganze Zeit verehren? Ja, ja. Das muss ich mir hinter die Ohren schreiben. Unser Gott ist so groß und so gut und so wunderbar. Er hat Wesen geschaffen, die inständig, ohne Aufhören, ihn loben. Das ist der Wert unseres Gottes. Und von diesen Moden sollen wir lernen. Stets, ohne Aufhören, zu seiner Ehre da zu sein. Das waren die himmlischen Bewohner. Wenn Gott Menschen erwählt, geht er eine besondere Beziehung zu diesen ein. Da geht es nicht nur um eine Auswahl, das schon, aus unerklärlichen Gründen, aber das Wort erwählen hat hier eine ganz besondere Bedeutung der Liebesbeziehung. Römer 8, ich kann uns das zeigen. Römer 8, 31 bis Anfang 35. Was werden wir also zu diesem sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Der sogar des eigenen Sohnes nicht schonte, sondern für uns alle dahin gab. Wie wird er uns zusammen mit ihm nicht auch alles in Gnade schenken? Wer wird Anklage erheben gegen die Erwählten Gottes? Gott ist der, der rechtfertigt. Wer verurteilt? Christus ist es, der starb, mehr, der auch erweckt wurde, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Was wird uns trennen von der Liebe des Christus? So spricht der Apostel. Ihn, der diese göttliche Liebesbeziehung im Wort Erwählter erkannt hat, können wir nun verstehen, wenn er gegen Ende seines Briefes seinen Bekannten in Rom als einen Erwählten grüßen lässt. In Kapitel 16 lesen wir einmal, in Vers 13, grüßt Rufus den Erwählten im Herrn. Warum nennt er nur den Rufus so? Ist nicht die ganze Liste eine Schar von Erwählten? Waren nicht alle Christen in Rom Erwählte? Ja. Paulus hat aber ein besonderes Wort für fast jeden dieser Geschwister, die er kennt. Und bei Rufus bleibt er stehen und sagt, das ist ein kostbarer Bruder. Das kann man manchmal sagen. Es gibt gewisse Geschwister, da bleibt man einfach stehen. Man weiß nicht, was man sagen soll. Aber das ist ein wertvoller. Andere sind auch wertvoll. Aber hier scheint dieses Wort so besonders zu passen. Da kommt dieses Wort Erwählter zu seinem Eigenen. Da kommt er ins Eigene. Ja, was er eigentlich mit sagen will, was er sagen will, da schwingt etwas mit. Apostelgeschichte 9, Vers 15. Der Herr sagte zu ihm, zu Ananias, gehe hin, weil dieser, der Saulus, mir ein erwähltes Gefäß ist. Sehen Sie, wie die Frau wählt, das Stück Obst, die Karotten und so weiter. Dieser ist mir ein Erwählter. Ich habe mein Auge auf ihn gehabt. Ich habe ihn von Mutterleib an schon geschaffen, geformt, vorbereitet. Ich habe mir dort ein geeignetes Gefäß gebildet. Ananias, geh hin, jetzt ist es soweit. Paulus war ein erwähltes Werkzeug. Das spricht von einer Liebesbeziehung. 1. Petrus 2, Vers 9. Aber ihr seid ein erwähltes Geschlecht, ein besonderes. Das will er ihnen nahelegen, seinen Lesern. 2. Johannes 1. Der Ältere oder vielleicht auch der Älteste, der erwählten Herrin. Er spricht von sich selbst als ein älterer Bruder und er schreibt an eine Frau, vielleicht wird auch eine ganze Gemeinde so gekennzeichnet, es waren ja Verfolgungszeiten und dann spricht man manchmal durch die Blume, ja. Auf jeden Fall gebraucht er hier diesen Ausdruck, der erwählten Herren gilt dieser Brief. Diese Schwester bzw. diese Gemeinde war für ihn kostbar, er liebte sie, so wie der Herr Jesus ihn geliebt hatte. Vers 13 im selben Brief. Die Kinder deiner erwählten Schwester grüßen sich, die grüßen dich. Vielleicht war das eine Gemeinde in der Nähe von Johannes, als er schrieb. Vielleicht war es auch eine Frau, wir wissen es nicht. Offenbarung 17, Vers 14. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden, weil es Herr der Herren und König der Könige ist und die, die mit ihm sind, die Gläubigen, sind Gerufene und Erwählte und Treue. Das spricht von einer Beziehung. Gott liebt diese Treuen, die ihm die Treu gehalten haben durch Blut und Tränen. Auch in unserem Text in Epheser 1 klingt diese Beziehung an, wenn Paulus schreibt, dass er uns sich erwählte. Wenn es nicht in eurem Text steht, das kleine Wörtchen sich, dürfen Sie es mit Bleistift eintragen. Das steht im Griechischen. Gott erwählte uns sich. Da kommt diese Beziehung zum Ausdruck. Gott erwählt, kann weiter sagen, nach einem Grundsatz oder nach Vorkenntnis. Man fragt sich, warum Gott gewisse Menschen erwählt. Das ist für uns schwer zu sagen. Nun müssen wir hier etwas festhalten. Gott hat keine Münze, die er in die Luft wirft. Und so wie sie dann fällt, so wählt er dann, wie das manchmal bei gewissen Spielen geschieht. Nein, bei ihm gibt es keine Willkür. Und er verstößt auch niemanden. Er schickt niemanden einfach so in die Hölle. Aber Gott erwählt, weil er im Voraus die Geschichte derer erkennt, die er erwählt. So ist auch ein Esau schon von vornherein nicht gewählt worden. Gott kannte seine Geschichte. Gott kennt die Geschichte eines Jakobs, eines Versagers, ja, aber der doch den Herrn meint und liebt. Gott kennt unsere Geschichte im Voraus und er weiß, wen er zu erwählen hat. 1. Petrus 1, Verse 1 und 2. Petrus, Apostel Jesu Christi, den erwählten Fremden der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, erwählt gemäß der Vorauskenntnis Gottes des Vaters. Was das alles beinhaltet, wissen wir nicht, aber so ist es geschrieben. Und so dürfen wir es auch entgegennehmen. Menschen sind nun aber, trotz ihrer Erwählung von Gott, mitverantwortlich für ihre Erwählung. Vielleicht gehört das auch, nun es stimmt schon, das gehört auch zur Vorauskenntnis Gottes. Petrus macht uns klar, auch wenn Gott uns schon vor Grundlegung der Welt erwählte, dann aber sind wir verantwortlich dafür, dass wir Erwählte bleiben. Jesus legt denn seinen Jüngern nahe, bleibt in meiner Liebe. Bleibt meine Geliebten. Geht nicht von mir weg, ich will euch bei mir haben. Das sagt er in 1. Petrus, nein, Entschuldigung, ich nehme einen Text aus Matthäus, um dieses klar zu machen. Es besteht nicht nur aus einigen Versen, aber ich will mir Zeit nehmen, ihn zu lesen. Wer aufschlagen möchte, der darf das in seiner Bibel. Es ist Matthäus 21, Vers 45 bis Kapitel 22, Vers 14. Es sind also mehr als 14 Verse. Und als die hohen Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse gehört hatten, merkten sie, dass er von ihnen redete, und sie suchten, ihn zu greifen, fürchteten aber die Mengen, denn die hielten ihn für einen Propheten. Und nach der Antwort sprach Jesus wieder in Gleichnissen zu ihnen und sagte: Das Königreich der Himmel wurde mit einem Menschen verglichen, einem König, der seinem Sohn ein Hochzeitsfest machte. Und er sandte seine leibeigenen Knechte, die Geladenen zum Hochzeitsfest zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Wieder sandte er Knechte, andere. Und er sagte: Sagt den Geladenen, die vorhin schon geladen waren, seht, mein Mahl bereitete ich, meine Ochsen und das Mastvieh ist geschlachtet, und alles ist bereit, kommt zum Hochzeitsfest. Aber sie kümmerten sich nicht darum. Und diese Menschen erleben wir Tag für Tag um uns her. Sie kümmern sich nichts um unseren Jesus, den wir lieben. Sie kümmerten sich nicht darum und gingen weg, der eine aufs eigene Feld, der andere an seinen Handel. Die übrigen griffen seine Knechte, misshandelten sie in übermütiger Weise und töteten sie. Als der König es hörte, war er zornig und schickte seine Truppen und brachte jene Mörder um und setzte ihre Stadt in Brand. Dann sagte er zu seinen Knechten: Das Hochzeitsfest ist bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Begebt euch also auf die durchziehenden Straßen und ruft zum Hochzeitsfest, so viele ihr findet. Jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, sowohl böse als auch gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von solchen, die zu Tisch lagen. Das war mal damals so Sitte, auf einer kleinen Matratze. Als der König hereinkam, die zu Tisch liegenden zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Jetzt passen wir auf. Und er sagt zu ihm: Gefährte, nicht, warum hast du kein Hochzeitskleid an? Sondern: Gefährte, wie kommst du hier herein, da du kein Hochzeitskleid hast? Voraussetzung: Die, die auf dem normalen, richtigen Weg hereinkamen, die hatten ihr Hochzeitskleid bei der Tür bekommen. Dieser ist offensichtlich nicht durch die Tür gekommen, sondern sonst wo herein. Wo denn, mein lieber Freund? Du bist hier fremd, du gehörst nicht hierhin. Aber er verstummte, konnte die Frage nicht beantworten. Dann sagte der König zu den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände, nehmt ihn und werft ihn hinaus in die Finsternis draußen. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Jetzt. Es sind nämlich viele gerufen, aber wenige erwählt. Habt ihr es mitbekommen? Die Menschen entscheiden, ob sie erwählt sollen sein oder nicht. Alle sind gerufen, nicht berufen. Das ist altes Deutsch, das heute nicht mehr dasselbe bedeutet. Heute ist berufen bestimmen. Jemand wird zu einem Amt berufen. Das griechische Wort hier bedeutet nicht berufen. Ich kann nicht aufhören, das zu betonen. Es ist ein ganz schlichtes Wort, kaleo. Hören wir noch im Englischen Wort call. Call, ganz einfach. Du darfst antworten oder nicht. Manch einer wird gecallt, gerufen und hört nicht. Alle sind gerufen, das sind viele. Das meint er. Alle sind gerufen. Aber nicht alle sind erwählt. Warum nicht? Weil sie nicht kommen. Sie dürfen alle kommen. Und die, die freiwillig kommen, die sind erwählt. Warum? Sie antworten auf den Ruf. Sie nehmen den Ruf ernst. Und da entsteht eine Beziehung zwischen Rufendem und Gerufenen. Das ist ein Beziehungswort. Wenn der Herr Jesus dich gerufen hat und du hast geantwortet, dann ist eine Liebesbeziehung entstanden. Und in diesem Sinne sind wir Erwählte, ihm kostbar. Und er will uns nicht mehr fahren lassen. Und es ist Petrus, der dann später schreibt, macht euren Ruf, eure Erwählung fest. Zeigt dem Herrn Jesus, dass du ihn liebst, weil er dich rief. Und wenn er dich für kostbar hält, dann bleib ihm ein Kostbarer. Bleib abhängig von seiner Gnade. Das ist das Geheimnis der Erwählung. Wir wollen zum Schluss beten. Wir dürfen dazu aufstehen. Heute Abend möchte ich fragen, ob jemand in der Versammlung gern mit uns zum Schluss beten möchte. Wer möchte so frei sein?